Ich muss gestehen, es geniert mich, dass ich so von oben herab zu Ihnen spreche. In der Tat, von hier oben kann ich nur zu Ihnen und nicht mit Ihnen sprechen. Um mit Ihnen zu sprechen, müsste ich runtersteigen von meinem hohen Ross. Und ich frage mich, was mich eigentlich dazu prädestiniert, hier oben das Wort zu ergreifen, während Sie da unten sich darauf einrichten, zu schweigen und mir eine gute Weile zuzuhören. Mir scheint in diesem Arrangement ein erhebliches Machtgefälle zu bestehen. Ich rede, während Sie schweigen müssen. Ich kann meine Ansichten lautstark kundtun, während Sie Ihre und nicht einmal gemeinsam singen dürfen Sie. Ich kann mein Gesicht zeigen, während Sie Ihres hinter einer Maske verbergen müssen. Ich darf unbekümmert meine Aerosole versprühen, während Sie Ihre wieder einatmen müssen. Kommt hinzu, dass ich ein Mikrofon vor mir habe und über eine Lautsprecheranlage meiner Stimme ein Volumen, das Sie aus eigener Kraft nie und nimmer. Das ist ja überhaupt die moderne Form der Machtausübung, dass diejenigen, die einen Maschinenpark befehligen und über eine raffinierte technische Ausrüstung verfügen, ihre Wirkmacht ins Unermessliche steigern, während die anderen, die auf ihre schwachen, ermüdbaren, anfälligen eigenen Kräfte zurückgeworfen sind, mehr und mehr ins Hintertreffen geraten. Macht wird weltweit technische Aufrüstung und abgesichert. Nicht nur im militärischen Bereich, sondern auch im Alltag, wie sich leicht an dem Verhältnis von Fußgängern und Autofahrern erkennen lässt. Zugegeben, in normalen Vortragssituationen plagen mich so aber es auch mit einem normalen Publikum zu tun und nicht mit einer Gemeinschaft der Heiligen. Die sollte doch eine Gemeinschaft der Ebenbürtigen sein. Aber ist diese Diagnose denn überhaupt die ganze Wahrheit über unsere Situation? Bin ich nicht einer modernen Selbstverständlichkeit auf den Weg? Der Annahme nämlich, dass im Verhältnis von Sprechen und Schweigen, Reden und Hören die ganze Aktivität auf der Seite des Sprechens und die ganze Passivität auf der Seite des Hörens ist. Die ganze Wirkmacht bei den Tonangebenden und der ganze Leerlauf bei den Schweigsamen. In der digitalen Welt gilt alle Sende, also bin ich. Wer nicht unablässig Botschaften, welche auch immer, aussendet, hört auf zu existieren. Aber was wären die Sprechenden ohne die Sender ohne die Empfänglichen? Nichts als Schwätzer, die nur das allgemeine Gerede und den Lärm der Welt vermehren. Es sei denn, sie wären Rufer in der Wüste. Denn derer bedarf es so, wie die Dinge liegen, wirklich. Die unermüdlichen Magen, die sich auch dann nicht entmutigen lassen, wenn ihnen niemand zuhört. Die tun, was sie nicht lassen können, ohne nach dem Erfolg und den Einschaltquoten zu schielen. Die Propheten waren solche Leute, die aber handelten nicht im eigenen Auftrag, sondern waren von Gott gesandt und kamen, wie wir wissen, diesem Auftrag oft nur wieder nach. Unsere Vorfahren haben um die wechselseitige Angewiesenheit von Sagen und Hören, von Stimme und Ohr gewusst und auch gewusst, dass sie nur gemeinsam und gegenseitig der Verwandlung freisetzen können. Sie haben sogar dem Schweigen ein wenig mehr zugetraut in Sachen Verwandlung und Einsicht als dem Reden. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, haben sie gesagt. So bleibt mir nur, Ihnen zu danken, dass Sie mir Ihr Ohr leihen. Leihen, nicht ein für allemal überlassen. Darauf kommt es an, denn zur Wechselwirkung von Sprechen und Hören gehört, dass abhängig von Ort und Stunde, nach Gelegenheit, auch die Schweiger ihre Stimme erheben und die Redner den Mund halten können. In den Vorüberlegungen zu dieser Predigt war ich noch mit allerlei anderen Fragen beschäftigt. Sollte ich Sie zum Beispiel mit Sie oder Ihr anreden? Sie oder duzen? Ich habe mich für das Sie entschieden, um damit anzudeuten, auf welche Weise ich mich Ihnen zugehörig fühle, nämlich nicht als eine der Ihren, sondern als Ihr Gast. Heute Ihr Gast sein, danke ich Ihnen, weiß aber auch, dass mir damit Pflichten aufgegeben sind. Wenn ich als Gast heute hier das Sagen habe, dann sollte ich doch etwas zu sagen und etwas der Mitteilung Wertes und mir Wichtiges mit Ihnen teilen. Statt mich zu verlieren in den endlosen Zahlenspielen, Modell- und Wahrscheinlichkeitsrechnungen, fragwürdigen Statistiken, aufsteigenden Kurven und allerlei Rechthabereien, wie sie uns in diesen Corona-Zeiten höchst verwirrend von morgens bis abends. Aber wie stelle ich es an, inmitten dieser Überfülle von Information und Desinformation, etwas zu sagen, was den allgemeinen Redeschwall der sich überschlagenden Neuigkeiten unterbricht und uns ermöglicht, uns miteinander zu besinnen. Ich will zwei Bilder vor Ihnen ausbreiten. Das eine zeigt eine Gruppe von Menschen, die sich um einen gastlichen Tisch, also zu einem lebendigen Miteinander versammelt haben, um wichtigen Fragen auf den Grund zu gehen. Das andere soll Ihnen eine Gruppe vor Augen führen, die erst vor kurzem die Weltbühne betreten hat, aber so selbstverständlich in unseren Sprachschatz eingewandert ist, dass sie heute in aller Munde ist, die sogenannte Risikogruppe. Das Bild der Tischgemeinschaft muss ich gar nicht aus mir selber erschaffen. Ich brauche mich nur an eine Theaterszene zu erinnern, die ich schon etliche Male gesehen habe, nämlich jedes Jahr zur Weihnachtszeit. Die Theatertruppe, die dieses Stück aufführt, bespielt die Frankfurter Naxos-Halle, ein altes Fabrikgelände, das eine beeindruckende Theaterkulisse abgibt. Das Drehbuch dieses Stückes steht, kaum zu glauben, wortgetreu in der Bibel. Es ist eine Abfolge aller Evangelientexte der Geburt Christi mitsamt den prophetischen Verheißungen des Weihnachtskalenders und der Bergpredigt. In der letzten Szene dieser außergewöhnlichen Aufführung versammelt sich eine bunt gemischte Schar von Mitspielern um eine lange Tafel. Einige von ihnen gehören dem Ensemble an, andere sind Laiendarsteller. Ein paar alte Damen aus einem benachbarten Seniorenheim, auch ein, zwei Kinder und Migranten aus einer Flüchtlingsunterkunft. Auf dem Tisch steht neben einem großen Laib Brot ein Krug Wein. Und nun ergreift einer der Tischgenossen, der offenbar eine etwas herausgehobene Stellung in der Gemeinschaft bekleidet, das Brotmesser und den Brotleib und beginnt ihn zu zerteilen. Gerade so, wie meine Mutter es machte, indem er das Brot mit dem linken Arm umfasst und es an die Brust presst, mit der rechten Hand auf den eigenen Körper zu, kräftige Scheiben abschneidet. Jede einzelne Scheibe legt er in die Hand seiner Tischnachbarin. Und die reicht sie ihrerseits ihrem Nachbarn weiter, bis die Brotscheibe von Hand zu Hand gegangen am anderen Ende des Tisches angekommen ist. Und so mit allen Scheiben, bis alle ihr Teil bekommen haben. Schon während sie essen und trinken, beginnt eine der alten Frauen in einer etwas abgegebenen Bibel zu blättern und liest dann einen dieser unerhörten Sätze aus der Bergpredigt vor. Wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm die linke auch hin. Ein anderer findet eine noch verrücktere Forderung. Eure Feinde, bittet für die, die euch verfolgen. Und ein dritter steuert bei, wenn dir einer deinen Rock wegnehmen will, dann gib ihm auch den. Sie schauen sich ungläubig an, schütteln die Köpfe, staunen, sind aber doch verunsichert, sogar ärgerlich über diese unerfüllbaren Ansprüche. Und dann brechen sie in ein befreiendes Lachen aus. Eindringlicher ließe sich wirklich nicht sagen, dass sich das Himmelreich nicht durch moralische Anstrengung, ein untadeliges Leben und gute Werke verdienen lässt und wir verloren wären, wenn uns nicht des Himmels Gnade zu Hilfe käme. Sola gratia. Allein aus Gnaden war das Credo Martin Luthers, dessen wir ja am Reformationstag gedenken. Und nun die Risikogruppe. Aber da gerate ich ins Stocken. Wie kann ich Ihnen die Mitglieder einer Risikogruppe ausmalen? Sie haben keine Gesichter, nicht einmal Namen. Sie tun nichts, sie bewegen sich nicht, sagen nichts, kennen sich nicht. Das Einzige, was sich über sie sagen lässt, ist eine Zahl oder eine Diagnose. Ich zum Beispiel fand mich irgendwann im Frühjahr unversehens als Mitglied einer Risikogruppe vor. Und die Zahl, die mir zu dieser Mitgliedschaft war die 79. Das ist die Zahl, die mein Alter angibt. Sie ist in der öffentlichen Debatte das einzig Relevante an mir. Meine 79-jährigen Erfahrungen unerheblich. Meine Geschichte, meine Wünsche, Sehnsüchte, Träume, meine Vorlieben, die mich treibenden Geschenke. Meine Ängste und Hoffnungen, was ich denke, erleide, lerne, zu sagen habe, wonach ich trachte, wofür ich stehe, worauf ich bestehe, meine Talente, meine Versäumnisse und Schwächen, alles belanglos. Einzig meine Zugehörigkeit zwischen 70- und 79-Jährigen wird in Rechnung und macht mich statistiktauglich. Ich habe diese Gruppe, in die ich hineingestopft wurde, nicht gewählt. Ich bin ihr nicht beigetreten. Gegründet, kenne niemanden aus ihr, weil ich nun einmal keine Menschen, die so dürftig beschrieben sind, kenne. Ich kann Ihnen also diese Gruppe nicht wie versprochen zeigen, denn es gibt nicht. Die in der Versammelten sind keine leibhaftigen Personen, die man sehen und anfassen kann, sondern klapperdürre Gespenster, die als Zahlen in Statistiken herumspucken. Aber der Versuch, mich aus dieser Gespensterwelt klammheimlich davon zu machen, misslingt. Denn obwohl das statistische Konstrukt Risikogruppe gänzlich unwirklich ist, ist es doch wirksam. Ob ich will oder nicht, werde ich als schutzbedürftiges Mängelwesen registriert, dessen wesentliche Lebensaufgabe offenbar darauf beschränkt ist, am Leben zu bleiben und den Tod so lange zu meiden, bis er medizinisch überwacht veranlasst wird. Was mich aber besonders beängstigt, ist, dass dieser barbarische Reduktionismus unter den Bedingungen der Pandemie beansprucht, das ethisch Gebotene zu sein, die einzige Weise, wie wir Solidarität üben können. In diesen beiden Szenerien treffen zwei grundsätzlich entgegengesetzte Vorstellungen aufeinander, was den Menschen in Zeiten der Not hilfreich und heilvoll. Die Tischgemeinschaft lebt davon, dass die Menschen leibhaftig beieinander sind, dass sie sich von Angesicht zu Angesicht gegenüber sitzen und sich vertrauen, gerade weil sie einander das offene, ungeschützte Antlitz darbieten. Im Mittelalter galt es als eine Sünde, dem anderen das Antlitz zu verweigern, weshalb auf den alten Bildern die Bösewichte oft im Profil dargestellt wurden. Der Verräter Judas, die Peiniger des Stephanus, die Kriegsknechte in den Passionsszenen zum Beispiel. Unverzichtbar für das lebendige Miteinander unserer Tafelrunde ist aber vor allem, dass sie das Brot miteinander teilen und dass sie dabei einander und das Brot berühren, um die leibhafte Anwesenheit des einen wie des anderen, die Vorhandenheit von Brot und Nachbarn als Gewissheit zu spüren. Unerlässlich auch die gemeinsame Suche nach einer Wahrheit, die größer ist. Menschliche Vernunft. Ein wesentliches Element fehlt noch in dem Bild der gastlichen Runde, eine Kerze. Mein großer Lehrer Ivan Illich, der von den Gesetzen der Gastfreundschaft so viel wusste wie kaum jemand, lehrte uns, und jetzt zitiere ich ihn, unser Gespräch soll immer in der Gewissheit geführt werden, dass da noch jemand anderer ist, der an die Tür klopfen wird. Und die Kerze steht für ihn oder sie. Gott weiß, wer an die Tür kommen wird. Und er hatte dabei auch im Sinn, der andere, der Einlass begehrt, könnte Christus selber sein. Denn wie anders als im fremden Nächsten, wir ihm begegnen. Sie merken schon, dass all diese schönen Gepflogenheiten, die ein freundschaftliches Miteinander möglich machen, unter den Bedingungen der Pandemie unverzeihliches Fehlverhalten verkehren. Wenn prinzipiell jeder jeden gefährdet und alle von allen gefährdet werden, dann Vertrauen, keine Tugend, sondern Misstrauen geboten, für das wir dann, um die Schroffheit zu mildern, freundlich lächelnd um Verständnis bitten. Das ungeschützte Antlitz, einst Inbegriff der Wehrlosigkeit, wird zur Quelle der Bedrohung. Jede Berührung kann schweren Schaden, denn der Virus lauert überall. Solidarisch und hilfsbereit sind wir, wenn wir uns voneinander fernhalten, denn voneinander haben wir nichts mehr zu hoffen. Wir heben unsere Augen zu den Pharmakonzernen, von welchen uns Hilfe kommt. Und wer seine Hoffnung auf den Herrn richtet, der Himmel und Erde gemacht hat, wie es im Psalm 121 ist, ein Mensch. Er oder sie setzt verantwortungslos das Leben anderer aufs Spiel. Denn die zwei Sätze wurden uns in den offiziellen Verlautbarungen von Anfang an eingeschärft. Gesundheit hat Vorrang und wir müssen Leben retten. Unsere Justizministerin erklärte unlängst, Leben retten zu einem Gebot von so überragender Bedeutung, dass dahinter alle anderen Artikel des Grundgesetzes zurückzustehen hätten, inklusive des ersten Artikels, der von der Würde des je einzelnen Menschen handelt. Mich überfällt der Gedanke, dass die letzte Bitte des Vater Unser und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen heute, insbesondere auf diesen Satz, Leben retten, bezogen ist. Er kommt so einleuchtend daher, ist in seiner offensichtlichen Richtigkeit so verführend, dass ihm kaum etwas Vernünftiges entgegengesetzt werden kann und einem sogar die Fragen im Halse stellen. Der Satz ist zur Versuchung bestens geeignet, obwohl oder weil eine reine Blasphemie ist. Ich wage also, ihn fragwürdig, des Fragens für würdig zu befinden. Erstens, wer ist das Wir, das sich zutraut, Leben zu retten? Zweitens, was ist das, was da gerettet werden soll, das Leben? Und drittens, wer erteilt den Befehl, dass wir das Leben retten müssen? Erstens, die Wirsager dieses Satzes sind nicht die Männer und Frauen, die trotz aller Strafandrohungen immer noch halbtote Menschen aus dem Mittelmeer fischen. Sie retten wirklich Menschenleben. Nein, sie retten nicht Leben, sondern leibhaftige Frauen, Kinder und Männer vor dem Verhungern, Verdursten und Ertrinken und dürfen danach diese Geretteten nicht einmal an Land bringen. Wir müssen Leben retten, ist das Anliegen derer, die wirklich vorgenommen und es darin weit gebracht haben, in der wir leben und die gläubige Menschen und weniger fromme Natur nennen, in eine zweite Natur umzuwandeln. Eine zweite Natur, die der ersten in jeder Hinsicht weit überlegen sein soll und in der es zu guter Letzt nichts mehr geben darf, was nicht menschengemacht ist, was nicht von Menschen veranlasst ist, nicht Geburt und Tod. Das ist eine Welt, in der alles, was zu hoffen ist, von naturwissenschaftlichen, technischen und managerialen Spitzenleistungen erhofft wird, von Tests und Impfstoffen und Geräten und Schutz. Maßnahmen und Verordnungen und in der alles, was sonst heilsam, tröstlich und stärkend sein könnte, das gemeinsame Gebet zum Beispiel, in das Reich des Aberglaubens verwiesen wird. Und nun zweitens, das Leben, was soll das sein? Das Leben gibt es nicht. Es gibt nur lebendige Wesen, einzelne Wesen, die sich von sich aus bewegen, erneuern, vermehren, essen und trinken und sich schützen können und die dann auch vergehen können. Es sind Wesen, die leben und gar nicht anders können, als zu leben. Menschen zum Beispiel leben. Und es ist verrückt zu sagen, sie hätten ein Leben, so wie man eine Uhr oder einen Wintermantel oder ein Auto hat. Das Leben sei ein soziales Konstrukt, ein Fetisch, eine Chimäre, sagte Ivan Illich. Ihm entspricht nichts in der wirklichen Wirklichkeit Vorhandenes. Es wird mit unseren Sinnen erfassen könnten. Das Leben kann man nicht trösten. Ihm kann man nicht beistehen. Man kann es nicht um Verzeihung bitten und ihm nicht vergeben. All das können nur Menschen aus Fleisch und Blut, die sich als du und ich zueinander wenden, aufeinander rühren und berühren können. Aber obwohl existiert, wird es als außerordentlich gefährdet und schutzbedürftig angesehen und in die Obhut der dafür zuständigen Spezialisten gegeben. Gleichzeitig aber ist es jene übermächtige Instanz, der sich alle anderen gesellschaftlichen Belange unterordnen müssen und die sogar über Gut und Böse. Das Leben ist der zugleich leidende und allmächtige Gottesersatz. Und schließlich drittens, wer gibt den Befehl, dass das Leben gerettet werden soll? Wir alle, der Versuchung, den Gottesersatz zu heiligen, nicht. Aber seien wir uns bewusst, dass dieser Widerstand eine leichte Übung ist. Ich bin froh, dass ich beim Nachdenken über diese Predigt wie zufällig über den Text eines Freundes buchstäblich gestolpert bin. Er trägt den Titel A Matter of Life and Death, eine Frage von Tod und Leben. Gleich auf der ersten Seite seines Textes erinnert Lee Hoynatsky an ein Bibelwort, das fast wortgleich in allen vier Evangelien steht. Ich zitiere es nach Matthäus 16, 24 bis 25. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Will mir jemand nachfolgen, der verloren nehme sein Kreuz auf sich und denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Für die Kirche bedeutet das wohl, dass sie als eine in die Weltdinge verstrickte Institution schwächer werden müsste. Sie ist durch die Pandemie in einer vorher nicht vorhandenen Deutlichkeit vorgestellt, ob sie den Kern ihrer Botschaft, das Gebot der Liebe, dem Erhalt des Lebens opfern will, oder ob sie das vergötzte Leben im Namen der Liebe verflucht. Sie steht vor der Frage, ob sie verstrickt in die Dinge der Welt daran festhält, an dem zu partizipieren, oder ob sie an die Kraft, die in den Schwachen mächtig ist, hält und auf das Klopfen an der Tür hört. Amen.